Einsamkeit, die einsame Spitze unter den Todesursachen. Die Psychologin Juliane Holt-Lundstad hat von Berufswegen Menschen unter Druck gesetzt. Sie wollte wissen, wie sich Stress auf den Blutdruck auswirkt und lud Studienteilnehmer in ihr Labor ein, um sie ein wenig vor Publikum sprechen zu lassen, also genau das zu tun, was die meisten Menschen als ungemein angstauslösend empfinden. Dabei stellte sie fest, dass die Teilnehmer, die von Freunden begleitet wurden, sehr oft viel besser auf ihre Tests reagierten als diejenigen, die allein erschienen. Selbst etwas so Greifbares wie körperliche Schmerzen können wir besser ertragen, wenn wir von einer geliebten Person begleitet werden. In einer skandinavischen Studie wurden bei Teilnehmern, die entweder allein erschienen oder in Begleitung einer geliebten Person, Druck auf die Zeigefingernägel ausgeübt, um die Schmerztoleranz zu messen. Wenn die geliebte Person anwesend war, konnten die heldenhaften Teilnehmer deutlich mehr Druck auf ihre empfindlichen Fingernägel aushalten und gaben keine so starken Schmerzen an wie diejenigen, die allein gequält worden waren. Wenn unsere Reaktion auf Schmerz durch die Anwesenheit anderer beeinflusst werden kann, wie sieht es dann mit der Rolle unserer Mitmenschen im Hinblick auf längerfristige Ergebnisse aus? Haben andere einen Einfluss auf unsere Lebenserwartung? Um diese Frage zu beantworten, analysierte Holt-Lundstad Studien aus der ganzen Welt. Sie wollte herausfinden, ob sich soziale Bindungen auf die Gesundheit im höheren Lebensalter auswirken. Sie fand heraus, dass Personen, die sozial besser vernetzt waren, am Ende der Studie mit 50% höherer Wahrscheinlichkeit noch lebten als diejenigen, die am wenigsten sozial vernetzt waren. Als Holt-Lundstad die verschiedenen bekannten Faktoren untersuchte, die zur Lebenserwartung beitragen, wie die genetische Veranlagung, die Verfügbarkeit hochwertiger medizinischer Behandlungen und ein gesunder Lebensstil mit Bewegung und gesunder Ernährung, stellte sie tatsächlich fest, dass diese geradezu unbedeutend erscheinen im Vergleich zum stärksten Prädikator, der Qualität der sozialen Bindungen. Einsamkeit macht uns nicht nur unglücklich, sondern sie kann im Zweifel sogar tödlich sein. Im Jahr 2023 veröffentlichte die Zeitschrift American Surgeon einen Bericht über eine Epidemie von Einsamkeit und Isolation in den USA, einem Land, in dem 50% der Bevölkerung angibt, kaum soziale Kontakte zu haben. Dem Bericht zufolge sind die Folgen mangelnder oder unzureichender sozialer Kontakte für die physische Gesundheit schätzungsweise mit einem um 29% erhöhten Risiko für Herzkrankheiten, einem um 32% erhöhten Risiko für Schlaganfälle und einem um 50% erhöhten Risiko für die Entwicklung von Demenz bei älteren Erwachsenen zu beziffern. Hinsichtlich der Mortalität sei davon auszugehen, dass soziale Isolation und Einsamkeit einen größeren Risikofaktor für einen vorzeitigen Tod darstellen als andere bekannte ungesunde Faktoren wie Adipositas und das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag. Wie lässt sich dieser Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Lebenserwartung möglicherweise erklären? Welchen Einfluss hat die Einsamkeit des Geistes auf den Körper? Die Antwort hängt damit zusammen, wie wir auf Stress und auf die Unterstützung, die wir von anderen erfahren, reagieren. Stress. Wenn der Mensch bedroht wird, setzt er ein rasantes physiologisches Alarmsystem in Gang, das unter dem Namen Fight-or-Flight-Reaktion bekannt ist und sich auf die Strategien der Konfrontation oder der Flucht bezieht. Eigentlich müsste es Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreaktion heißen, denn viele Tiere und manchmal auch Menschen erstarren unwillkürlich bei Gefahr, weshalb man auch von lähmender Angst spricht. Es ist die Reaktion des Körpers auf Herausforderungen, die erhöhten Blutdruck, erhöhte Herzfrequenz, schnellere Atmung, Schwitzen und andere physiologische Veränderungen umfasst, wie auch die Erweiterung der Pupillen, damit wir in der Dunkelheit besser sehen und die uns auf Bedrohungen vorbereitet. Diese Reaktion geht vom sympathischen Teil des autonomen Nervensystems aus, das, wie der Namensbestandteil autonom bereits andeutet, ein relativ automatisches System ist, das sich unserer Kontrolle entzieht. In kurzen Schüben fungieren diese sympathischen Veränderungen adaptiv und versetzen den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft, damit er auf potenzielle Bedrohungen reagieren kann. Ein Problem bei der Fight-or-Flight-Reaktion ist jedoch, dass wir uns oft nicht mehr entspannen können, wenn die Gefahr vorüber ist oder sich als falscher Alarm herausstellt. Menschen, die unter Angstzuständen leiden, der häufigsten Form von psychischen Erkrankungen, haben eine überaktive Fight-or-Flight-Reaktion. Manche Ängste sind spezifisch, wie zum Beispiel Phobien, aber in den meisten Fällen handelt es sich um eine generalisierte Angst, einen Zustand ständiger Angst, ohne dass eine offensichtliche Gefahr besteht. Dies ist die häufigste Form der Angststörung. Gelegentlich kann es zu akuten Episoden von Panikattacken kommen, die mit Hyperventilieren und überwältigenden Angstzuständen einhergehen. Die zweithäufigste Angststörung ist die soziale Angst oder Sozialphobie, die das Sprechen in der Öffentlichkeit besonders belastend macht. Wie der Name schon sagt, tritt soziale Angst in Situationen auf, in denen man sich in Gesellschaft anderer Menschen unwohl fühlt. Extreme soziale Ängste können lähmend sein, da sie dazu führen können, dass sich die Betroffenen isolieren und zurückziehen, was das Problem der Isolation jedoch weiter verstärken kann. Eine Studie aus dem Jahr 1998 kam zu dem Ergebnis, dass Jugendliche mit sozialer Phobie schon als jüngere Kinder soziale Interaktionen eher vermieden haben. Das Vermeiden jeglicher sozialer Interaktion wird zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, mit dem Risiko, dass die Betroffenen sich um die förderlichen Aspekte des Umgangs mit anderen bringen. Wenn stressbedingte Ängste chronisch werden, können sie zu langfristigen Gesundheitsproblemen führen. Chronischer Stress hat Auswirkungen auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Rindenachse, HPA-Achse, ein System, das die Hormonausschüttung des Körpers reguliert, insbesondere die Ausschüttung von Cortisol. Eine wichtige Funktion der HPA-Achse besteht darin, die Auswirkungen der Fight-or-Flight-Reaktion aufzuheben und den Körper wieder in den Ruhezustand zu versetzen, damit er der nächsten Bedrohung gewachsen ist. Wenn die HPA-Achse jedoch aktiviert bleibt, weil die Bedrohung noch immer wahrgenommen wird, obwohl sie nicht mehr vorhanden ist, hat dies langfristige Folgen für die künftige Reaktivität. Die HPA-Achse wird dereguliert und verliert ihre Fähigkeit, angemessen zu reagieren, weil entweder zu viel oder zu wenig Reaktivität vorhanden ist. Das bedeutet, dass der Cortisolspiegel zwischen extrem hohen und extrem niedrigen Werten schwankt, was zu instabilen und erratischen Zuständen führt, die sich auf das körpereigene Immunsystem auswirken können, einschließlich der T-Lymphozyten oder sogenannten Killerzellen, die Krankheiten bekämpfen. Wenn das Immunsystem beeinträchtigt ist oder nicht richtig funktioniert, verkürzt sich die Lebenserwartung. Frühe Erfahrungen in einem belastenden sozialen Umfeld prägen die HPA-Reaktion des Kindes und schaffen ein dysfunktionales System, das schlecht auf die Bewältigung von zukünftigem Stress vorbereitet ist. Zudem kann auch mütterlicher Stress an das ungeborene Kind weitergegeben werden. So wurde festgestellt, dass Mütter, die während ihrer Schwangerschaft die Terroranschläge vom 11. September auf das World Trade Center miterlebten und in der Folge eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelten, niedrigere Cortisolwerte in der Ruhephase aufwiesen, was auf eine gestörte HPA-Reaktion hindeutet. Diese Anomalie wurde auch bei ihren Kindern beobachtet, die zur Zeit der Anschläge Föten im letzten Trimenon waren, in dem das sich entwickelnde Immunsystem besonders empfindlich ist. Auf diese Weise gehen uns frühe Stresserfahrungen unter die Haut. Stress wirkt sich überdies auf das Treffen von Entscheidungen aus. In seinem Buch Thinking, Fast and Slow unterscheidet der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann zwischen dem emotional-intuitiven System einerseits und dem rational-analytischen System andererseits. Ersteres ist schnell und wütend, während letzteres langsam und besonnen ist. Denken Sie an Captain Kirk und Mr. Spock. Stress führt dazu, dass Menschen schneller und impulsiver sind und den Druck verspüren, sofort zu handeln. Wenn wir bedroht werden, reagieren wir eher emotional. Ein rasender Verstand kommt mitunter schnell zu falschen Schlussfolgerungen, und wenn dieses Schema dominiert, führt dies zu chronischer Angst. Wenn wir uns im Fight-or-Flight-Modus befinden, schätzen wir Situationen als bedrohlicher ein, als sie wirklich sind. Das Hormon Adrenalin wird ausgeschüttet, wenn die Stimmung hochkocht, was zu Überreaktionen und Konfrontationen führt. Ein gutes Beispiel dafür ist Wut im Straßenverkehr. Nach Angaben der American Automobile Association, AAA, gaben 8 von 10 Autofahrern zu, aggressiv zu fahren, dicht aufzufahren, die Spur zu wechseln, um andere Fahrer zu blockieren und so weiter, wobei Männer aggressiver sind als Frauen. Mehr als ein Drittel, 35% der männlichen und ein Viertel der weiblichen US-Bürger, 28%, gaben an, dass sie im Jahr 2020 einem anderen Fahrer den Stinkefinger gezeigt oder gehupt haben. Die AAA führt dieses aggressive Verhalten auf Stress und Frustration zurück. Bei nüchterner Betrachtung erscheinen Wutausbrüche im Straßenverkehr, die in einer gewalttätigen Auseinandersetzung enden, lächerlich. Aber zu solchen Vorfällen kommt es, weil dieselbe Wut, die uns in der Vergangenheit gerettet hat, wenn wir mit echten Feinden konfrontiert waren, nicht auf den Umgang mit unbedeutenden Ärgernissen zugeschnitten ist, wie sie uns in der modernen Welt begegnen. Wir geraten zu schnellen Überreaktionen, und wenn die Wut einmal entfacht ist, lässt sie sich nur schwer mit Vernunft zügeln. Wenn Sie bisweilen wütend oder ängstlich werden, und das passiert uns allen, dann gibt es eine einfache Möglichkeit, die Fight-or-Flight-Reaktion zu unterdrücken. Eine Technik ist die von den US Navy SEALs eingesetzte Atemtechnik des Box Breathing. Stellen Sie sich dazu die geometrischen Umrisse eines Quadrats vor und beginnen Sie in der linken unteren Ecke. Atmen Sie langsam 4 Sekunden lang durch die Nase ein. Einatmen, 2, 3, 4. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit dabei nach oben, bis Sie die linke obere Ecke erreichen. Achten Sie darauf, wie sich Ihr Brustkorb hebt. Als nächstes folgt Luft anhalten. 2, 3, 4. Während Sie Ihre Aufmerksamkeit über die obere Linie bewegen, bis Sie bei 4 die rechte obere Ecke erreichen. Dann atmen Sie durch den Mund aus. 2, 3, 4. Und bewegen dabei Ihre Aufmerksamkeit nach unten in die rechte untere Ecke. Achten Sie darauf, wie sich Ihr Brustkorb senkt. Wenn Sie die untere Ecke erreichen, halten Sie inne. 2, 3, 4. Kommen zur Ruhe und bewegen Ihre Aufmerksamkeit, ohne weiter zu atmen, entlang der unteren Linie zurück zur Anfangsecke, um mit dem Kreislauf von vorn zu beginnen. Diese Technik hilft Ihnen, Ihre Atmung zu kontrollieren. Sie aktiviert den anderen Teil des autonomen Nervensystems, den sogenannten Parasympathikus, der der Fight-or-Flight-Reaktion des Sympathikus entgegenwirkt. Diese Ruhe- und Verdauungsreaktion verlangsamt die Herzfrequenz zu einem regelmäßigen Rhythmus, senkt den Blutdruck und entspannt die Muskeln. Die Kombination aus kontrollierter Atmung, Beobachtung der Brustkorbbewegungen, Visualisierung des Quadrats und Verlagerung der Aufmerksamkeit lenkt die Aufmerksamkeit von dem ab, was die Fight-or-Flight-Reaktion auslöst. Sobald die Reaktion des Sympathikus unter Kontrolle ist, können Sie den Stress mithilfe von Kahnemanns rational-analytischem System angehen, um die Situation zu rationalisieren. Stress ist nachweislich ein Faktor, der zu Krankheiten beiträgt, und es gibt zahlreiche Belege dafür, dass soziale Beziehungen Stress reduzieren. Die Mechanismen, durch die soziale Bindungen Stress reduzieren, wirken auf unterschiedliche Weise. Erstens werden Menschen, die sich als sozial eingebunden erleben, zu mehr selbstregulierendem Verhalten motiviert, wie zum Beispiel zur Selbstfürsorge und dazu, medizinische Vorsorgeleistungen in Anspruch zu nehmen. Freunde und Angehörige können uns ermutigen, gesünder zu leben, indem wir abnehmen, Sport treiben, mehr schlafen und unsere Medikamente einnehmen. So ist es zum Beispiel viel wahrscheinlicher, dass Jugendliche körperlich aktiv sind, wenn ihre Freunde es auch sind. Und schließlich erleben wir uns als weniger isoliert und verletzlich, wenn wir uns mit anderen verbunden fühlen, sodass wir Bedrohungen weniger wahrnehmen und sie besser ertragen können. Wir können sogar Probleme besprechen und, with a little help from our friends, eine vorteilhaftere Perspektive einnehmen.